Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit Anne Engelshove, die du in Folge 51 des Bildungsfrauen-Podcasts kennenlernen kannst, habe ich die Führungswerkstatt Bildung und Soziales ins Leben gerufen. Hier kannst du deine Kompetenzen als Führungskraft weiterentwickeln. Mit inspirierenden Impulsen, einem geschützten digitalen Lernraum, Teilnehmenden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und Einzelcoachings. Neugierig geworden? Dann schau gern vorbei auf führungswerkstatt-bildung-soziales.de. So, und nun geht's weiter mit dem Podcast. Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Aber wenn ich jetzt dran denke, da war ich noch im Bachelorstudium und da saß ich in der Vorlesung, da saß noch eine andere Frau und dann sagte vorne der Professor, ja, es ist ja von Natur aus so, dass Frauen nicht so gut mit Technik umgehen können. Und ich dachte mir so, boah, ey, wie kann jemand wie du überhaupt Professor werden? Also wie darf das sein, ja, der im Grunde diese Dinge weiterpropagiert und damit so einen Schaden anrichtet? Aber es heißt ja so schön, change the system, not the women. Und das sehe ich eben so.
Frauen und Informatik, das ist ein vielschichtiges Thema, denn eigentlich war das Programmieren mal eine weibliche Domäne. Doch davon sieht man aktuell kaum noch was. Die Tech-Szene ist männlich geprägt, das Bild vom IT-Nerd gängig und Frauen wird IT-Kompetenz immer noch zu häufig abgesprochen. Oder sie sprechen sie sich selbst ab. Lea Schönberger widmet sich diesem Thema in ihrem Podcast Informatik für die moderne Hausfrau und in weiteren Formaten. Freut euch auf ein ausführliches Gespräch mit vielen Aha-Momenten und im Outro gibt es dann noch ein paar aktuelle Informationen zu meinem Bildungsfrauen-Podcast. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Lea Schönberger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast und tatsächlich wird es auch erstmal die letzte Folge werden, bevor ich eine längere Pause mache, nach jetzt 5 Jahren. Und ich freue mich besonders, eine Podcast-Kollegin hier zu Gast zu haben, die sich auch einem Bildungsfrauenthema tatsächlich widmet. Lea Schönberger, schön, dass du da bist, liebe Lea.
Hallo, ja, danke für die Einladung.
Genau, ich bin ja auf dich gekommen oder du bist auch auf mich zugekommen im Zuge einer Recherche für einen meiner Epale-Podcasts, die ich mache. Und da bin ich direkt über den Titel von deinem Podcast gestolpert und habe gedacht, wie cool, Informatik für die moderne Hausfrau. Ja, da habe ich gedacht, Wahnsinn, Informatik für Frauen ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Die moderne Hausfrau und auch dein Podcast-Cover, da habe ich gleich gedacht, oh, da klingeln aber die 40er, 50er Jahre an, das Wirtschaftswunder. Erzähl doch mal, wie bist du auf den Podcast gekommen und was machst du auch sonst so?
Ja, das ist eine gute Frage, beziehungsweise sind gute Fragen. Also vielleicht einmal ganz kurz zum Podcast selbst. Du hast ja gerade gesagt, Informatik für Frauen. Und das ist tatsächlich so das Erste, was ich immer so, ja, als Reaktion bekomme. So für Hausfrauen, hä? Und dann sage ich, nein, nicht für Hausfrauen, sondern für die moderne Hausfrau. Und das ist ein Unterschied. Und zwar richte ich mich generell mit dem Podcast an prinzipiell alle Menschen, die es interessiert, also die sich für Informatik interessieren, die irgendwie zur Technik was dazulernen möchten. Aber im Gegensatz zu anderen Podcasts spreche ich eben nicht Männer an, was die meisten irgendwie implizit tun, weil die meisten Tech-Podcasts tatsächlich ja von Männern gehostet werden. Und dann haben wir diese Bro-Tech-Bro-Gespräche, nenne ich es jetzt mal. Und ich möchte eben vor allem Frauen ansprechen. Das heißt, meine Zielgruppe, an die ich mich direkt richte, das sind Frauen vorwiegend. Aber ich schließe jetzt niemanden aus. Also das ist mir sehr wichtig. Worum geht's in dem Podcast? Naja, Der hat den Untertitel Der Podcast von mit und über Frauen in der Informatik und das sagt ja schon so einiges. Also einmal, ja, habe ich das Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, oder ist ein besonderes Charakteristikum des Podcasts, dass ich eben mit Frauen über Technikthemen spreche. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns im Detail angucken, wie funktioniert jetzt ein Computer, sondern dass wir auch über Dinge sprechen, wie zum Beispiel, ja, wie wird dann Informatik in der Literatur, in der Science Fiction rezipiert? Da hatte ich eine Gästin oder dass wir uns so Dinge anschauen wie, ja, Technik im Leben älterer Menschen und so weiter. Also das sind durchaus auch solche, ich nenne sie mal Querschnittsthemen oder interdisziplinäre Themen, die eben weit über das rein Technische hinausgehen. Und dazu gibt's dann immer noch mal Folgen, wo ich alleine was erkläre. Das kann dann eben eine, ja, eine tiefergehende technische Sache sein. Es kann irgendwie etwas sein, dann, das ans tagesaktuelle Geschehen anknüpft und so weiter. Und so habe ich eben eine Mischung für die Leute, die eben lieber diese Interviews hören möchten und die eben gerne alles hören möchten oder einfach noch ein bisschen mehr in den, ja, in diese technische Tiefe einsteigen möchten. Und das ist der Podcast. Jetzt
Genau.
wolltest du gerade was fragen.
Genau, und dann kommen wir mal zu dir. Also ich hatte ja so ein ganzes Fragenkonglomerat dir gestellt, aber die Frage ist ja eben auch, wie bist du dazu gekommen und was interessiert dich auch einfach am Thema Informatik und wie war dein Werdegang, wie ist der auch damit verknüpft und wie bist du auch eben auf diese Podcast-Idee dann am Ende gekommen? Schon wieder so
Ja.
viele Fragen,
Das
aber
sind
irgendwie.
schon wieder, ich frage mich schon wieder, wo ich anfangen soll. Also vielleicht ist es wichtig zu erwähnen, ich bin Informatikerin und entsprechend habe ich ein gewisses Interesse an Informatik und tatsächlich auch daran, die Informatik zu vermitteln, beziehungsweise eben ja Inhalte, technische Kompetenzen und so weiter. Also der Podcast, vielleicht fangen wir damit noch an oder machen wir damit weiter. Den habe ich angefangen Anfang 2024 und zwar habe ich mich da selbstständig gemacht im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Die Idee dazu, die hatte ich schon 2022 tatsächlich und zwar während der Pandemie, weil ich mir dachte, ja, jetzt ist irgendwie, man möchte irgendwas sich anhören und ich dachte mir, na ja, zu einem Thema, wo ich mich mit auskenne, dann einfach so zur Entspannung, da muss ich nicht so viel nachdenken und ich habe einfach nichts gefunden, was mir gefiel. Das war irgendwie alles von, ja, von Männern gemacht oder irgendwie auf so einer Ebene, so von oben herab und also ich habe mich einfach nur aufgeregt und habe ich mir gedacht, na ja, da muss ich es wohl selber machen. Und dann habe ich selber gemacht, beziehungsweise habe angefangen, das Konzept zu entwickeln. Aber ja, ich musste meine Doktorarbeit fertig schreiben und irgendwie hatte ich dann nicht genug Zeit dafür. Und so hat es jetzt einfach ein paar Jahre gedauert, bis das Ganze dann ja tatsächlich an den Start gehen konnte. Jetzt hast du noch gefragt nach meinem Werdegang. Also ja, ich hab Informatik studiert, tatsächlich mit Nebenfach Latein, beziehungsweise habe ich damals angefangen, aufs Lehramt zu studieren, habe das dann abgebrochen und habe dann sozusagen ja das Fach recycelt und danach tatsächlich dann weiter Informatik studiert und dann eben eine Promotion angehängt. Und da bin ich jetzt im August 2023 fertig geworden. Und dann hat man ja, ich sag mal, mehrere Optionen, was man machen kann. Entweder man bleibt in der Wissenschaft oder man geht in die Industrie oder man macht was ganz anderes. Und ja, ich sag mal so, aufgrund der Bedingungen meiner Promotion war für mich dann, ja, im Grunde war die Wissenschaft raus, weil da lief einiges nicht so besonders gut. Und da habe ich mich eben gefragt, möchte ich mir das noch länger antun mit den geringen Chancen, die ich dann habe auf eine feste Stelle in der Wissenschaft? Oder möchte ich was anderes machen, wo vielleicht dann mehr mein Herz dran hängt, in dem Sinne, dass ich da mehr Selbstwirksamkeit auch habe? Und ja, so kam ich dann auf die Idee zu gründen, beziehungsweise eben es mit der Selbstständigkeit zu versuchen. Das ist so der Kurzabriss.
Ja, jetzt hast du ja gesagt, Wissenschaftskommunikation. Was verbirgt sich dahinter und für welches Themenspektrum? Also ist es, ich sag mal, einfach Informatik und umzu oder geht es noch darüber hinaus? Und welche Formate bietest du an, erarbeitest du, was auch immer? Also was verbirgt sich in deiner Selbstständigkeit?
Ja, also ich nenne mich selber freie Wissenschaftskommunikatorin. Das ist jetzt einfach so ein Sammelbegriff, Überbegriff für verschiedene Dinge, die ich mache. Tatsächlich Wissenschaftskommunikation ist im klassischen Sinne, dass man ja im Grunde Forschungsergebnisse vermittelt. Das kann man aber auch weiter fassen, nämlich so, dass man im Grunde ja anspruchsvollere technische oder wissenschaftliche Inhalte aus einer Disziplin vermittelt an Menschen, die eben keine Vorkenntnisse haben. Und man kann es eben noch weiter fassen, wenn man möchte, nämlich dass man WissenschaftlerInnen dabei unterstützt, dass sie eben selber ihre Ergebnisse kommunizieren können. Und was ich jetzt mache, Und ich sag mal so, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen und du wirst wissen, mit so einem Podcast ist das eher schwierig. Deshalb mache ich verschiedene andere Dinge. Also einmal halte ich Vorträge, wenn ich eingeladen werde natürlich. Das Ganze, also ja, manchmal auch für den guten Zweck, aber idealerweise bezahlt. Moderiere Veranstaltungen, wenn ich entsprechend gebucht werde. Ansonsten mache ich Workshops für Universitäten primär und für also für Hochschulen, für Organisationen zu verschiedenen Themen aus dem Tech-Bereich, also zum Thema KI aktuell sehr viel, aber auch zum Thema Wissenschaftskommunikation. Also im Grunde als Weiterbildungsmaßnahme für andere Menschen. Was mache ich denn noch? Also im Bereich Journalismus bin ich noch ein bisschen unterwegs. Da schreibe ich ab und zu für ein Tech-Magazin und ja, versuche da auch noch ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Ja, das sind so im Groben und Ganzen die Bereiche, was ich da, ja, also meine Themen. Natürlich die Informatik, alles, was irgendwie mit Tech zu tun hat, aber eben auch weit darüber hinaus. Also Gleichstellung ist für mich ein besonders wichtiges Thema, das ich eben immer wieder versuche, ja, dem ich immer wieder versuche, eine Bühne zu geben im Grunde. Also mir ist es besonders wichtig, natürlich einmal Frauen sichtbar zu machen in diesem ganzen Bereich, aber eben auch Frauen zu motivieren, sich damit zu beschäftigen, beziehungsweise eben dieses eher negative Image der Informatik, IT, Tech, wie auch immer man das nennen möchte, das so ein bisschen zu revidieren.
Ja, wobei ich gar nicht sagen würde, dass das ein negatives Image ist. Es ist, finde ich, einfach ein sehr männlich dominiertes
Genau.
Image, ja. Und also wenn ich so zurückblicke auf meine Mitte 40 Jahre, dann, ne, war das in der Schule ja oft schon so, Mathe und Physik und so, das waren eher die Jungsfächer. Ich hatte durchaus auch noch Lehrer, männliche Lehrer, die auch meinten, Mädchen könnten das nicht so gut, ne? Und irgendwie die Studiengänge, also ich habe Pädagogik studiert, da war der Frauenanteil irre hoch, wenn wir mal irgendwie auf Partys gegangen sind, weil wir dachten, wir bräuchten auch mal ein paar Männer zum Tanzen oder sonst wie, dann sind wir immer zu den Ingenieurswissenschaften oder zu den Informatikern rübergelaufen, wenn die Partys hatten, damit sich das dann mischte, weil die hatten wiederum kaum Frauen, die da waren. Und also ich habe das tatsächlich oft als so eine Trennung erlebt, Männerwelten, Frauenwelten. Wie blickst du da drauf?
Ja, also wenn man jetzt mal rein auf die Zahlen schaut, dann hast du da natürlich recht. Also das zieht sich leider heute immer noch so durch, wie du das damals beobachtet hast. Also ich habe mal ein paar Statistiken im Vorfeld rausgesucht, beziehungsweise einfach ein paar Zahlen. Und zwar ist es so, dass aktuell in dem reinen Informatikstudium, aber wenn man jetzt also quasi so auf Kerninformatik sich fokussiert, dass wir da ungefähr 18 oder eher vielleicht 19%, ich glaube 18,8 war die Zahl, 18,8% Frauen hat oder haben. Wenn man das jetzt ein bisschen weiter fasst, dann also zum Beispiel sowas wie Medizininformatik und so diese auch etwas interdisziplinäreren Studiengänge mit reinnimmt, dann sind wir bei ungefähr 21 oder waren es zumindest im Jahr 2024. Und das ist natürlich ein bisschen deprimierend. Das Ganze, das zieht sich natürlich auch noch durch, also in der IT-Branche selbst, je nachdem auch, wie man das fasst, sind ungefähr 30% Frauen beschäftigt, sagt Bitkom, also der Branchenverband. Und ja, tatsächlich unter den IT-Fachkräften sind ungefähr 18%. Also man sieht, das ist sehr wenig und es könnte mehr sein. Und da hängen eben ganz verschiedene Aspekte dran oder haben ganz viele Aspekte damit zu tun. Und vielleicht noch ein kleiner Einwurf, weil du jetzt auch gerade sagtest, dass das Fach wirkt so männlich oder hat so dieses männliche Image. Das ist eigentlich total witzig, weil ganz ursprünglich ist die Informatik ein Frauenfach gewesen. Informatik damals fokussierte sich quasi auf die Programmierung. Das konnte man ungefähr gleichsetzen, die Begriffe. Und da hat man sich eben vor allem Frauen gesucht, die haben so Dinge gemacht, wie die Lochkarten zu stanzen und so weiter, weil das so als leichte Hilfstätigkeit galt. Und dann hat sich das so ergeben, dass ganz viele Programmiererinnen oder dass ProgrammiererInnen generell primär weiblich waren, noch bis in die 80er Jahre hinein. Und so in den 80ern, da wandelte sich das so langsam. Da merkte man dann so langsam, als so diese IT Industrie aufkeimte, dass man damit ja Geld verdienen kann. Und da war dann eben das Interesse dann doch ein bisschen größer, weil man merkte, ja, ist ja jetzt nicht nur so eine Hilfstätigkeit, sondern das ist ja etwas, das Programmieren und generell der Computer etwas, womit man Macht und Geld eben erwerben kann. Und so hat sich das dann eben, ja, zur Männerdisziplin gewandelt.
Ja, das ist total abgefahren, ne? Ich bin über diese ich sag mal, historische Entwicklung auch schon gestolpert. Meine Tochter, die hat ein Faible gehabt, eine ganze Zeit lang für diese Bücher Good Night Stories for Rebel Girls, wo eben Frauen vorgestellt werden, die Pionierinnen waren auf ihrem Gebiet und damit natürlich immer auch gegen gesellschaftliche Konventionen verstoßen haben. Und da bin ich eben auch auf die ersten Programmiererinnen oder sehr bekannte Programmiererinnen, die mir aber total unbekannt waren. Ich habe auch gerade die Namen nicht parat, aber da bin ich darüber gestolpert und habe gedacht, ach, guck mal einer an. Es ist ja wirklich krass, wie sich das auch gewandelt hat im Laufe der Zeit, wenn dann wirklich Geld und Macht dazu kommt, wie dann Frauenwelten auch wiederum beschnitten werden, oder? Also es ist ja wirklich eklig, finde ich, wenn man da so drauf guckt als Frau auf die Welt und wie sich das so entwickelt hat.
Auf jeden Fall. Ja, was spannend ist auch, du sagtest jetzt gerade die ersten Programmiererinnen oder die Bekannten. Auch damals haben natürlich Menschen schon gemerkt, beziehungsweise haben Frauen gemerkt, also hier läuft irgendwie gerade was schief. Also zum Beispiel in Bezug auf, ja, ganz banal auf das Geld, das man bekommt. Und die haben dann auch was dagegen gemacht. Also ein Beispiel, den Namen haben die meisten wahrscheinlich auch nicht gehört, aber Mary Lee Berners-Lee oder geboren als Mary Lee Wood, das war eine Programmiererin, die hat ja an einem der ersten Computer oder der ersten Computermodelle sozusagen gearbeitet. Und die hat irgendwann mitbekommen, dass tatsächlich die Frauen für dieselbe Arbeit, also wirklich, die haben genau dasselbe gemacht, haben die viel weniger Geld bekommen und hat dann versucht, in Erfahrung zu bringen, warum ist das denn so? Und dann kam das absolute Hammerargument, weil die Männer, die hätten ja noch Kinder und eine Frau zu versorgen. Und darum brauchen die ja viel mehr. Das war da das Argument. Und dann hat sie eben durchgesetzt, tatsächlich, dass zumindest in dem Unternehmen, wo sie da gearbeitet hat, dass da alle für gleiche Arbeit gleichen Lohn bekommen. Also auch damals hatte man tatsächlich, und das war so in den ungefähr in den 50ern, ein bisschen später vielleicht, und ja, da hat sie das eben durchgesetzt. Und tatsächlich übrigens auch schon so innovative Dinge wie Homeoffice und Teilzeitarbeit. Denn wenn man ein Kind bekommen hatte damals als Frau, dann war im Grunde Schluss mit dem Berufsleben, wenn man denn vorher eins hatte. Und ja, da hat sie eben wie einige andere auch, und das war eben hier möglich durch die Informatik im Grunde. Sie hat dann quasi vom Küchentisch aus gearbeitet und das Ganze dann, ja, quasi so modernes Homeoffice vorweggenommen.
Ja, das ist irre, wie sich aber auch Diskurse sozusagen von damals wiederum ähneln mit Diskursen, die wir ja heute immer noch haben, ne? Also manchmal könnte ich ja wirklich mit dem Kopf gegen die Wand hauen und denken, Mann, also warum dauert das so lange, bis sich Sachen verändern? Und wenn man dann aber wiederum auf die technische Entwicklung guckt, da hat sich ja rapide alles Mögliche verändert. Also, ne, du sprichst von Lochkarten in den 50er Jahren. Ich habe, als ich in der 11. Klasse war, das muss so 97, 98 gewesen sein, habe ich ein Praktikum gemacht in einem Physiklabor bei einem großen Unternehmen, was Kunststoffe hergestellt hat. Und da gab es tatsächlich Computer, die haben mit Kassetten, also mit diesen normalen Hörspielkassetten, da waren Sachen drauf, mit denen man so einen Computer starten konnte. Und dann musste man halt daneben stehen bleiben und dann die Kassette wieder umdrehen und dann die nächste reinmachen, weil natürlich nicht alles auf eine Kassette gepasst hat und so. Also das war ja schon ein Riesenfortschritt im Vergleich zu den Lochkarten. Aber Ende der 90er Jahre war das natürlich auch schon wieder, also ein richtiges Fossil. Ja, und wenn man heute guckt, was in so kleine Smartwatches oder in kleine Smartphones passt, auch an Leistungen, die damals, ich weiß nicht, auf wie viele 100 Kassetten gepasst hätte, wenn es das überhaupt damals schon gab, so viel Leistung, dann war das ja eine extrem rasante Entwicklung. Und wenn man dann jetzt heute sich auch den Diskurs anhört mit dem Fokus Gleichstellung, dann wird ja auch eben deutlich, dass Frauen nach wie vor beruflich immer noch so ein bisschen separiert werden. Ist das nicht umsonst, gibt es diese ganzen MINT-Programme, Frauen in technische Berufe, ja. Aber es gibt ja eben auch noch ganz andere Problematiken, wie zum Beispiel diese ganzen Gaps, also wo Frauen einfach unterrepräsentiert sind. Und das ist ja auch zum Beispiel im Fokus von KI spielt es eine wichtige Rolle, ne? Wie hat sich da denn so das Ganze entwickelt oder mit was sind wir heute konfrontiert? Also wo tauchen Frauen nicht auf in der digitalen Welt?
Ja, also da gibt es eine Menge, würde ich sagen, beziehungsweise, also du hast jetzt diese ganzen Gaps angesprochen. Da gibt es tatsächlich verschiedene, da kann ich auch gleich noch genauer drauf eingehen. Einer auf jeden Fall ist dafür zuständig, dass sie nicht oder nicht angemessen repräsentiert auftreten, und zwar ist das der Gender Data Gap. Und das steckt ja im Grunde schon im Wort drin, was das bedeutet. Das bedeutet, dass Daten über Frauen fehlen an ganz vielen Stellen. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, Invisible Women, das ja, das im Grunde da ganz viele Daten zu gesammelt hat und das also quasi in allen möglichen Lebensbereichen beschreibt. Und das ist tatsächlich der Fall. Also es gibt einfach so viele Bereiche in unserem Leben, wo nur oder vorwiegend Daten von Männern vorliegen und wo die auch einfach die Grundlage ja bilden für das, was so passiert, jetzt ganz blöd gesagt. Ja, ein klassisches Beispiel ist der Crashtest-Dummy, also wenn man jetzt Auto fährt oder wenn Autos entwickelt werden und dann fährt man so, also vereinfache ich jetzt wahrscheinlich etwas, aber man fährt ja quasi so automatisiert mit dem Auto gegen die Wand und guckt dann, setzt da so ein Dummy rein und guckt dann im Grunde, naja, welcher Schaden wird da angerichtet. Und tatsächlich bis zum Jahr 2022 waren das immer männliche Figuren. Und das heißt, ja, diese ganzen potenziellen Schäden, die da verursacht werden konnten bei einem Unfall, da hat man einfach Frauen ignoriert. Und wir wissen ja, also zumindest wenn man jetzt nicht von Gender spricht, sondern von Geschlecht, also tatsächlich jetzt irgendwie schaut, wie ist irgendwie Körperbau und so weiter, wissen wir ja einfach, es gibt da Unterschiede, einfach von zum Beispiel die Lage bestimmter Organe oder da, dass man Organe hat, die andere vielleicht nicht haben. Und das kann natürlich alles ein Problem sein, wenn man dann einfach gar keine Daten erhebt, sondern denkt, ja, passt schon. Wenn ich da jetzt einfach quasi die männlichen Daten zugrunde lege, dann hat man natürlich auch mehr Tote oder Verletzte durch solche Autounfälle. Ein anderes Beispiel ist ja natürlich auch die Medizin. Das habe ich jetzt gerade schon ganz kurz angesprochen mit irgendwie Organen und so weiter. Also wenn ich jetzt allein an mein Biobuch denke, dann war da irgendwie auch immer so ein Mann als Grundlage, ne? Das ist ja heute auch in verschiedenen Bereichen, also was die Medizin angeht, entweder irgendwie Anatomie oder auch Krankheiten, Medizin im Sinne von ja quasi medikamentöser Behandlung. Es richtet sich alles an Männer. Also dieses Buch, das ich gerade erwähnte, Invisible Women, da steckt zum Beispiel eine Geschichte drin, wie tatsächlich versehentlich Viagra erfunden wurde. Und zwar kam das so, dass man ein Medikament gegen Periodenschmerzen entwickeln wollte. Und woran hat man es getestet? Warte mal.
An Männern,
Ja, genau.
die
Also
sich auch
ergibt.
total gut auskennen mit Periodenschmerzen.
Genau.
Also.
Und dann hat man das quasi als Nebeneffekt ja gemerkt, dass es einen anderen Zweck noch erfüllen kann. Und solche absurden Dinge passieren eben. Und leider auch heute diverse Studien in diesem Bereich, das wird primär an Männern ausgerichtet, einfach ja, weil man diese Datengrundlage hat und weil man natürlich sich dann auch nicht vergleichen kann unbedingt, wenn ich jetzt eine Studie machen würde zu Frauen, also ich nicht, sondern eine Person, die sich auskennt, die würde das dann machen und die könnte ja aber gar nicht vergleichen, weil im Grunde andere Daten fehlen oder historische Daten fehlen. So, also das ist erstmal diese Grundlage, die Datengrundlage.
Und das ist ja echt schon ein dickes Ding, ne? Also ganz ehrlich, ich merke, ich kriege dann immer Puls, wenn ich
Ich
das
auch.
höre, weil ich denke, what the heck, warum ist es immer noch so? Ja, und ich meine, wer kommt auf die Idee, Medikamente für Frauen an Männern zu testen? Die gar
Männer.
nicht, also ja, das, also es ist ja wirklich irre. Und wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, dann möchte man manchmal, glaube ich, einfach nur noch schreien. Also mir geht es so. Und ich frage mich halt, wie kriegen wir es geändert? Aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. Ich glaube, wichtig ist erstmal, es sichtbar zu machen. Und dann ist ja die Frage, und ich vermute, da wolltest du dann auch jetzt mal darauf hin, wie ist es eigentlich mit KI?
Genau, da wollte ich jetzt noch drauf hinaus, denn also was wir jetzt gerade oder was ich gerade erzählt habe, das ist ja im Grunde die Datengrundlage. Jetzt überlegen wir KI, Daten, also man muss ja so eine KI trainieren, sag ich mal, und dafür braucht man eben auch Daten. Und jetzt ist das Problem, das kann man sich eigentlich ganz einfach vorstellen, wenn die Daten nicht da sind, dann hat man die sozusagen hinterher auch nicht im Modell drin. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, ne? Aber im Grunde fehlen dann Informationen, beziehungsweise das, was ich da reingebe, das ist auf eine Art und Weise oder sogar auf verschiedene Arten und Weisen unausgewogen. Denn einmal, ja, sind bestimmte Daten es gibt sie halt einfach nicht so. Dann ist zum Teil natürlich auch die Datenqualität oder die Datenart eine andere. Kann ich nochmal ein anderes Beispiel nennen, wenn wir jetzt an die Bildgeneratoren denken, wo ja einfach Bilder erzeugt werden. Da war es noch vor einigen Jahren so oder vor nicht allzu langer Zeit so, dass da häufig irgendwie Frauen unbekleidet oder teilweise unbekleidet dargestellt wurden. Und da muss man sich halt überlegen, warum ist das so? Das heißt ja irgendwie, da muss was reingegangen sein, das nahelegt, dass Frauen tendenziell irgendwie unbekleidet sind. Und wenn man jetzt mal überlegt, wo findet man online Bilder von Frauen, ne, kann man da sich seine Schlüsse draus ziehen.
Auf den
Bei
Seiten
Männern,
ab 18, auf den Seiten ab
genau,
18,
so.
ne?
Ich meine, kann ich jetzt nicht hundertprozentig belegen, aber das ist nicht nur mir aufgefallen. Da kann ich gerne irgendwie noch einen Link oder eine Studie oder sowas nachreichen. Gibt's auf jeden Fall, habe ich auch gelesen. Und auf jeden Fall ist das ein Problem. Also das ist ein weiteres Problem. Und dann ist natürlich die Sache, wenn es Daten gibt, die ja im Grunde das reproduzieren, was wir so kennen aus, ja, aus veralteten Rollenbildern und so weiter. Also im Grunde diese ganzen gesellschaftlichen Stereotype oder ja, veralteten Rollenbilder einfach, Gender-Klischees, alle diese Dinge, die werden ja dann auch wieder reproduziert. Und das ist ein Problem, weil dann Ungerechtigkeiten einmal verstärkt werden auf eine gewisse Weise. Und ja, das ist ein Problem und da beschäftigen sich jetzt auch viele Menschen mit. Aber also du hast jetzt gerade noch gefragt, was kann man eigentlich dagegen machen? Und ich glaube, das größte Problem ist, dass viele Leute einfach nicht auf dem Schirm haben, dass das ein Problem ist. Also ich habe jetzt auch letztens wieder Leute getroffen aus dem Tech-Bereich, die haben noch nie das Wort Gender Data Gap gehört, wo ich mir denke, Junge, und es war ein Mann oder war ein Männer, da stimmt doch was nicht. Also da sollte man sich zumindest mit auseinandersetzen. Und ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel auch EntwicklerInnen-Teams sehr homogen sind, vor allem wenn die rein männlich sind, dann fehlt da zum Teil auch einfach das Bewusstsein, dass etwas ein Problem sein könnte. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Bias, also so eine Ungleichbehandlung drin habe, dann ja, dann fällt das vielleicht gar nicht auf. Und wenn man gar nicht das Problem entdeckt, dann kann man auch natürlich nichts dagegen tun. Ja.
Ja, klar. Also, ne, und ich meine, da KI ja einfach immer, also nicht nach vorne denkt, sondern sozusagen einfach nach hinten immer wieder schaut und recherchiert, was ist in allen möglichen Schubladen im Schrank versteckt, was habe ich schon, und ja daraus Antworten generiert, ist es natürlich umso relevanter, wenn bestimmte Daten nicht auftauchen oder wenn bestimmte Vorurteile oder Stereotype vor allen Dingen auftauchen, ne? Also mir ist gerade noch eingefallen, es sind nicht nur die Seiten über 18, sondern auch Models und so weiter. Also wie werden Frauen auch in der Werbung dargestellt und, ne? Also das ist ja einfach schon, Frauen werden halt wirklich oft leicht bekleidet dargestellt. Und das ist natürlich dann logisch, dass sich das auch in KI-generierten Bildern einfach wieder widerspiegelt, so, ne?
Aber ein anderes Beispiel, vielleicht auch noch mal ein bisschen lebenspraktischer, das ist jetzt auch vor kurzem publik geworden. Da gab es das Beispiel, dass, oder da gab es den Fall, dass ein Jobportal Frauen systematisch niedrigere Gehälter vorgeschlagen hat. Ne, das ist auch schon ziemlich verrückt. Also das hat ja wirklich so einen ganz direkten Einfluss auf das Leben einer Person oder eben zum Beispiel sowas wie die Prüfung von Kreditwürdigkeit. Da gab es auch den berühmten Fall eines ehemaligen Apple-Entwicklers, der und seine Frau, die haben so eine Kreditkarte, so eine Art beantragt und er hat einfach ein viel höheres Kreditlimit oder Kreditrahmen heißt das, glaube ich, bekommen. Und es war ihnen absolut nicht klar, wie das kommt. Und dann haben sie eben versucht, das rauszufinden oder sich erklären zu lassen. Da hieß es einfach, ja, das ist halt der Algorithmus. Und da hat er halt gesagt, na ja, aber ihr müsst ja schon wissen, was da passiert. Und ja, das konnte man aber in dem Sinne jetzt nicht nachweisen. Und sie haben eben nachgeschaut oder nachschauen lassen. Also sie war deutlich kreditwürdiger. Also wenn man jetzt nach so einem Schufa-Äquivalent geht. Und das heißt ganz eindeutig, dass da einfach solche Kriterien wie zum Beispiel das Geschlecht mit eingeflossen sein müssen. Und man hat es eben einfach nicht nachvollziehen können. Und das ist ja die große Gefahr, wenn KI vor allem in solchen Bereichen eingesetzt wird, wo im Grunde ein Einfluss genommen wird auf das menschliche Leben oder auf unseren ganz normalen Alltag. Also das ist ja auch im Grunde das, was laut EU AI Act als Hochrisikosystem eingestuft wird.
Ja, also jetzt ist es ja so, ich arbeite viel im Bildungsbereich und berate und begleite auch viel Kita und so. Und da ist der Frauenanteil natürlich eklatant hoch. Und immer wenn es dann um so technische Themen geht oder auch die Einführung von einer Kita-App, die digitale Dokumentation, das Nutzen von Tools, dann erlebe ich auch da immer noch ganz viel Abwehr, Ängste, so ein Kichern des, ach, das kann ich ja nicht, das macht mein Mann immer zu Hause. Also da ist nach wie vor unheimlich viel Unsicherheit, Abwehr und das finde ich, ist so schade, weil KI natürlich auch viele Möglichkeiten bietet. Jetzt gibst du ja auch Kurse oder hilfst eben auch bei der Aufklärung und bei der Weiterbildung, beim Bereithalten von Informationen zu digitalen Themen, zu Themen der Informatik. Wie sind da so deine Erfahrungen? Also wie finden Frauen leichteren Zugang zu den Themen?
Puh, da fragst du mich was. Ja, tatsächlich kann ich das basierend auf meinen Workshops gar nicht so genau sagen, denn tatsächlich habe ich zumindest jetzt den Eindruck, sind da bei mir generell mehr Frauen drin. Das heißt, die Gruppe ist tendenziell eher weiblich und das funktioniert einfach sehr gut. Also vielleicht ist da der Störfaktor Mann, wenn ich das jetzt mal so provokativ sagen darf, einfach nicht drin. Also vielleicht hat man dadurch einfach so eine Art Safe Space, dass das einfach ein bisschen leichter geht oder dass man sich eher traut, dumme Fragen in Anführungszeichen, es gibt natürlich keine dummen Fragen, zu stellen. Oder es kann natürlich auch sein, da ich jetzt als Frau im Grunde da das Ganze leite, dass ich da einfach noch mal ein bisschen anders wahrgenommen werde. Also das jetzt so rein meine Hypothesen an sich. Und da würde ich mich jetzt eher auf den Podcast beziehen. An sich versuche ich mir eben zu überlegen, was wären die Fragen, die Menschen sich stellen würden, vor allem die Frauen sich stellen würden? Jetzt kann man natürlich hier auch nicht total verallgemeinern. Ich habe mir eben so bestimmte, ja, so Personas, sagt man ja, rausgesucht, die jetzt quasi meine Hauptzielgruppe sind und an die richte ich mich im Grunde auch mit meinen Erklärungen und so weiter. Und ich versuche generell einfach alles möglichst niedrigschwellig zu halten, sodass einfach alle die Chance haben, da auch mitzukommen. Also nicht direkt mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich werfen, alles irgendwie erklären und auch nicht den Eindruck vermitteln, als könne die andere Person das sowieso nicht verstehen. Denn ich glaube, das sind Dinge, die werden häufig gemacht. Die habe zumindest ich auch selber in meiner Laufbahn sehr häufig erlebt, dass mir gegenüber oder den Frauen gegenüber so gehandelt wurde. Also das ist jetzt natürlich nur anekdotische Evidenz, aber ich glaube, da ist schon was dran. Davon haben mir jetzt viele Leute auch erzählt, dass es ihnen ähnlich ging.
Ja, weil ich glaube, dass da einfach noch unheimlich Bedarf ist, auch einfach Informationen zu teilen. Und da kommen wir noch auf ein anderes Thema, wo du auch im Vorgespräch sagtest, da geht bei dir auch manchmal die Hutschnur hoch. Man spricht ja dann immer auch von Female Empowerment. Und das ist ein
Ja.
Begriff, den du durchaus kritisch siehst. Warum?
Ja, also prinzipiell habe ich nichts gegen Empowerment, auch nicht irgendwie gegen Female Empowerment. Aber, und ich erlebe das immer wieder, und ich muss auch sagen, ich finde das sehr lobenswert, wenn sich eben Menschen dafür einsetzen, natürlich, dass wir mehr, ja, Informatikerinnen oder Frauen im IT-Bereich haben oder dass überhaupt mehr Frauen sich überhaupt mit sowas beschäftigen. Aber häufig wird eben gesagt, Frauen müssen sich das trauen, man muss ihnen nur Mut machen, dass sie sich das selber zutrauen und so weiter. Und für mich klingt das immer so nach, ja, du bist halt das Problem. Du musst was an dir ändern, damit du quasi geeignet bist, um da, ja, dich mit zu beschäftigen, um in dem System zu bestehen, wie auch immer. Aber es heißt ja so schön, change the system, not the women. Und das sehe ich eben so. Also für mich, müsste man das Ganze noch ein bisschen anders angehen. Denn dieses Empowerment im Grunde behebt es nur oder adressiert es nur die Symptome, aber nicht eben dieses Gesamtsystem. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das übertreibt, auch mit diesem Empowerment, dann kann das tatsächlich auch negative Folgen haben. Also es gibt da den Begriff des sogenannten Stereotype Threat und das heißt im Grunde, wenn man damit konfrontiert ist, also mit einer Art von Haltung gegenüber der Gruppe, der man zugehörig ist. Also wenn man jetzt sagt, generell Also es hält sich ja dieses Klischee, Frauen seien nicht gut in Mathe, Technik, was auch immer. Und wenn ich das jetzt den ganzen Tag zu hören bekomme, dann glaube ich da irgendwann selber dran oder performe sozusagen unbewusst auch so, dass ich da quasi schlechter bin. Oder sorge mich im Grunde so drum, dass ich dann in dieses Muster reinfalle. Und das ist ein Problem, das kann eben passieren. Und deshalb sollte man da eben einfach meiner Meinung nach was ändern. Ja, also vielleicht irgendwie schauen, wie kommt das denn? Wer erzählt denn das, dass das so ist? Also nicht nur im Rahmen dieses Empowerments, sondern eben, wenn ich jetzt auch zurückdenke, ist wieder eine kleine Anekdote natürlich nur. Aber wenn ich jetzt dran denke, da war ich noch im Bachelorstudium und da saß ich in der Vorlesung, da saß noch eine andere Frau. Und dann sagte vorne der Professor, ja, es ist ja von Natur aus so, dass Frauen nicht so gut mit Technik umgehen können. Und ich dachte mir so, boah, ey, wie kann jemand wie du überhaupt Professor werden? Also wie darf das sein, ja, der im Grunde diese Dinge weiter propagiert und damit so einen Schaden anrichtet? Und das ist ja nicht nur so im Studium. Und das haben mir eben auch viele Menschen erzählt. Viele Leute machen das ja auch unbewusst, vor allem Männer, dass sie solche, ja, im Grunde abwertenden Aussagen von sich geben, weil sie irgendwie doch internalisierte Vorurteile oder Misogynie einfach haben und das irgendwie dann ab und zu durchscheint und das kann eben einfach einen negativen Einfluss haben. Und da
Ja.
muss man meiner Meinung nach ran, oder einfach mal klarzumachen, dass auch so bestimmte Sprüche, dass das einfach nicht geht, die man dann eben so erlebt. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal irgendwie so sexualisierte Dinge, das kommt ja noch obendrauf. Das ist ja eher so ein Faktor, warum dann Frauen häufiger auch einfach aus Männerteams wieder rausgehen und dann einfach sich denken, ja, mache ich halt was anderes oder vielleicht eben keine IT mehr, sondern wirklich so diese Dinge, die auf die Fähigkeiten abzielen.
Ja, weil ich meine, du hast das Stereotyping, wie hieß das?
Stereotype Threat.
Stereotype Threat, also das ist ja im Prinzip das, wo dann die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen auch am Ende
Ja,
rauskommen,
genau,
ne?
so kann man
Also
es auch
ich
beschreiben. Ja.
spreche von mir irgendwie als, ja, ich kann halt Technik nicht und dann kann ich Technik auch nicht, weil ich will's, weil ich es mir ja gar nicht zutraue oder mir nicht vorstellen kann, dass ich es vielleicht könnte, ne? Und ich meine, was du berichtet hast von dem Professor aus dem Hörsaal im Bachelorstudium, also das ist ja schon wirkliches Rausekeln. So, ja, ah, da haben wir jetzt zwei Frauen sitzen, die meinen, sie könnten das, aber eigentlich können sie das ja nicht. Also können sie auch gleich gehen. Also das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was dahinter steht. Und das ist ja schon echt irre, ja, wenn man sich das mal so überlegt.
Ja, also das war jetzt natürlich nur mein Erlebnis. Ich kenne natürlich viele Leute jetzt auch, seit ich den Podcast mache. Also Leute reden irgendwie generell gerne mit mir und erzählen mir Dinge, aber jetzt noch mehr. Und ich höre eben ganz viele solcher Geschichten. Und das ist schon, es ist spannend und es ist erschreckend einfach. Aber ich wollte noch einen kurzen Punkt machen zum Thema Empowerment. Also wie gesagt, ich will das jetzt nicht komplett verurteilen. Alle diese Bemühungen, die sind ja alle sehr löblich. Aber man muss eben, ich finde, man muss da noch drüber hinausdenken. Was generell wichtig ist im Rahmen des Empowerments, das ist meiner Meinung nach auch, dass es Role Models gibt. Und zwar nicht im Sinne von, die hat sich das getraut, also kannst du dich das auch trauen, sondern in dem Sinne, guck mal, die konnte das, warum sollst du das nicht können? Ne? Also das ist ja nochmal was anderes. Zu zeigen, da ist jemand, vor allem auch in der Informatik, wenn man sich jetzt mal anschaut, die Informatikgeschichte, jetzt muss ich wieder in den Hörsaal zurückkommen sozusagen. Als ich das im Studium auch gelernt habe, also wie hat sich die Informatik entwickelt und so weiter, da wurde mit keinem Wort eine Frau erwähnt überhaupt. Und dabei gibt es so viele, die beigetragen haben zur Entwicklung von Technik, dazu, dass Dinge heute so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich rede ja auch im Podcast immer wieder darüber und versuchte auch eben historische Informatikerinnen sichtbar zu machen. Und das, glaube ich, ist etwas, das mehr passieren muss, dass man wirklich sieht, es gibt so viele. Sie wurden einfach so sehr ignoriert an vielen Stellen und dann eben zu zeigen, es gibt ganz viele, warum kann man nicht selber auch eine davon sein?
Ja, naja, und das ist ja dann auch die Doppeldeutung von dem Buch, auf das du ja verwiesen hast, Invisible Women, ne? Also zum einen gibt es halt die Daten nicht, aber zum anderen tauchen auch die Frauen, die bestimmte Erfindungen gemacht haben, bestimmte Erfolge erzielt haben, tauchen auch einfach nicht auf in der Geschichte. Also von ihnen wird einfach nicht erzählt. So, ne? Und deswegen fand ich eben diese Bücher Good Night Stories for Rebel Girls, also selber auch so erhellend, weil ich so viel gelernt habe und es einfach großartig ist, mal wirklich zurückzublicken, welche Frauen auch einfach ihr Ding gemacht haben und ne, gar nicht, weil, und da hast du recht, gar nicht, weil alle Großes leisten sollen, sondern einfach zu sehen, du darfst auch deinen Weg gehen.
Ja.
Ja. Und ich finde, das ist aber eben schon eine Form von Empowerment, die es dann eben manchmal auch braucht. Also es ist schon klar, dass sich ganz viel in den Strukturen verändern muss, aber dieses, guck mal, du darfst dich das trauen. Ich finde, das ist eine Form von Empowerment, die es an vielen Stellen braucht. Tatsächlich.
Ja, im Sinne aber von du darfst und nicht im Sinne von, ja, Frauen sind halt so, dass sie sich das nicht trauen, weil das, ich finde, das ist einfach so das falsche Framing dafür. Und ich finde, das passiert eben an vielen Stellen leider.
Ja, auf jeden Fall. Was ich ja jetzt nochmal spannend fände im Kontext von Informatik und KI. Ich habe ja früher immer gedacht, Informatik ist beruflich gesehen voll die sichere Bank, wenn man das alles kann, dann, ne, das wird ja immer gebraucht werden. Und jetzt lese ich vermehrt, dass KI auch programmieren kann und dass damit tatsächlich sich auch Berufsfelder verändern oder dass es vielleicht gar nicht mehr so viele Programmierer braucht, die wie irgendwie früher. Also wie erlebst du das oder wie schätzt du das ein, den Wandel im Berufsfeld Informationstechnologien?
Ja, jetzt bin ich natürlich keine Arbeitswissenschaftlerin. Ich kann dir nur meine persönliche Meinung
Genau, und
mitteilen.
die interessiert mich.
Die interessiert dich, ja. Also ich glaube, prinzipiell ist es eine gute Sache, dass KI Menschen ermöglicht, selber ja, Code zu erzeugen, selber Programme ans Laufen zu kriegen, sage ich jetzt mal ganz salopp, die nicht diese Ausbildung durchlaufen haben, also die jetzt nicht das Studium hinter sich haben, die jetzt nicht irgendwie das so in Anführungszeichen richtig gelernt haben, weil das eben mehr Menschen ja im Grunde eine Möglichkeit gibt oder ein Werkzeug auch ist, um eben Dinge zu verändern oder Dinge umzusetzen, die sie sich vorgestellt haben. Aber, so, und das ist ganz wichtig, ich finde es schlecht, wenn man Dinge macht, die man am Ende nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann. Und da sehe ich die Gefahr, einerseits eben, dass man dann, ja, kommt natürlich total auf den Kontext an, dass man am Ende Code nutzt, den man nicht überprüft hat, der vielleicht Fehler enthält, den man aber vielleicht gar nicht überprüfen kann, weil man selber gar nicht die Kenntnisse hat. Weißt du, was ich meine? Also das ist, dass man da im Grunde irgendwie ja Schaden mit anrichtet, weil man nicht komplett durchsteigt, was bedeutet es eigentlich, dass ich da gerade geschrieben oder gecopy-pastet habe. Und das finde ich schwierig. Und insofern denke ich, man kann da sicherlich, oder das passiert ja eben auch schon, man kann da sicherlich eine Menge mit automatisieren, aber es wird immer die Leute brauchen, die am Ende noch in der Lage sind zu verstehen, warum passiert hier was und was passiert überhaupt.
Also das heißt, es braucht erstmal so ein allgemeines Grundverständnis. Also wenn es jetzt um eine bestimmte Programmiersprache geht, also wie funktioniert die generell, damit ich einschätzen kann, klappt, klappt nicht oder wo könnten Fehler sein. Aber es braucht dann trotzdem auch neben den Menschen mit Grundkenntnissen und KI diejenigen, die wirklich tief drinstecken und da auch, ich sag mal, nochmal ganz anders rangehen können oder andere Entwicklungen auch anstoßen können.
Ja, das denke ich schon. Ganz einfach deshalb, ja, man kann ja nicht einfach irgendwas übernehmen. Also ich würde das auf keinen Fall tun und das ist ungeprüft. Also da sind einfach so viele Gefahren, die da mitschwingen. Das wäre einfach nicht besonders schlau, das so zu machen. Ansonsten, was du jetzt gerade sagtest, so die Grundkenntnisse zur Funktionsweise einer Programmiersprache, das ist ja ohnehin etwas. Da denke ich, also zusätzlich zu KI-Skills in dem Sinne, dass man einfach eine gewisse Kompetenz hat, diese ganzen Tools zu bedienen, wenn wir jetzt hier von generativer KI sprechen, braucht es meiner Meinung nach auch eine grundlegende informatische Bildung. Und dazu gehört jetzt nicht nur zu verstehen, was sind vielleicht so die Grundelemente einer Programmiersprache, wie funktioniert das so rein, also so prinzipiell, sondern auch einfach so Dinge wie, ja, logisches Denken, sage ich jetzt mal ganz blöd, ja, so algorithmisches Denken, also so ganz, also diese ganz grundlegenden Dinge, die einem einfach helfen, mit solchen Dingen umzugehen. Ja, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich halte das einfach für sinnvoll, dass man sich da im Grunde so ein bisschen der digitalen Welt oder der zunehmend digitalisierten Welt anpasst und eben auch versteht, was benutze ich da eigentlich und nicht nur, oh ja, das macht hier irgendwelche Magic und ich verlasse mich da einfach mal drauf, um das jetzt so auszudrücken.
Ja, und nun gibst du ja auch Kurse. Was ist so das Themenspektrum, was du so ganz konkret abdeckst? Und sitzen bei dir Anfänger, Fortgeschrittene? Wie ist da so dein Portfolio?
Also zum Thema KI meinst du jetzt?
Ja, und generell, also Programmiersprachen, ich weiß nicht, also was hast du so im Angebot? Wo kannst du helfen?
Also ein Thema ist natürlich KI, und zwar einfach, weil ich so stark danach gefragt werde oder wurde. Da mache ich tatsächlich sehr viel für Hochschulen. Also generell mache ich viel für Hochschulen. Da ist das Thema einfach generell KI-Kompetenz zu vermitteln, zu zeigen, was gibt es für Tools, vor allem für Tools eben im Wissenschaftsbereich. Denn ich sag mal so, ich gehe davon aus, die Menschen, vor allem jetzt Leute, die jetzt anfangen zu promovieren, die verwenden ohnehin solche KI-Tools. Und ich sage immer, ich betreibe Schadensbegrenzung. Ich sorge dafür, dass sie das sinnvoll tun und reflektiert und nicht einfach irgendwie. Das heißt, ich sorge erstmal dafür, dass es ein Grundverständnis davon gibt, was passiert da überhaupt, was macht dieses Tool, wie funktioniert das im Hintergrund. Und dann eben zu schauen, wie hole ich da möglichst viel raus. Also dann eben, ja, Stichwort Prompt Engineering, also so wirklich diese Anwenderseite. Und dann, ja, das kann man eben weiterspinnen. Also ich habe da noch mal einen etwas nischigeren Workshop, also zum Thema Drittmittelanträge schreiben mit KI oder eben auch, ja, so in dem Bereich mehr Diversity und Gender-Aspekte zu berücksichtigen. Oder aber auch sowas wie, ja, im Grunde, wie trainiere ich jetzt meine eigene KI? Und also wie mache ich jetzt im Grunde so die, mit Python mache ich das. Also wie sind da so die Grundlagen, wenn ich jetzt quasi so den Einstieg ins Machine Learning machen möchte, dass ich da die Leute an die Hand nehme und zeige, guck mal, das gibt es, das muss da passieren, so setzt du das um. Also so ganz grundlegend, damit man eben dann die Chance hat, da ja sich ein bisschen einzuarbeiten und dann basierend darauf weiter selbstständig sich da ja sein Wissen zu vertiefen. Das ist so eine Sache. Ansonsten wirklich das Programmieren, da gebe ich Python-Kurse. Einfach deshalb, weil das sehr nachgefragt ist. Und ansonsten auch, wenn mich jemand fragt, für Unternehmen prinzipiell auch, also zu schauen, wo kann man, vor allem im Mittelstand, wo kann man hier KI einsetzen, vor allem sinnvoll einsetzen und dann eben auch da entsprechend die Kompetenzen zu schulen.
Ja, und es ist ja nun wirklich eine Branche, wo ganz, ganz viel Neues immer und ständig passiert. Also wo lernst du denn die Sachen und wo machst du dich schlau, dass du da immer auf dem neuesten Stand bist und deinen Kunden immer auch einen Schritt voraus bist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bekomme ja einfach generell viel mit, weil mich das Thema interessiert. Das heißt, ich spreche entweder mit anderen ExpertInnen, entweder aus der Wissenschaft oder aus der Forschung. Ich lese eben auch aktiv nach irgendwelche Publikationen und so weiter. Ja, also jetzt keine spezifische Quelle. Ich schaue eben einfach, was passiert sozusagen, ne? Und da ich einfach so ein generelles Verständnis beziehungsweise eben diesen fachlichen Hintergrund mitbringe, fällt mir das zum Teil natürlich auch ein bisschen leichter, da Dinge nachzuvollziehen oder da einzusteigen, als jetzt bei Menschen, die eben nicht aus diesem Bereich kommen.
Ja, aber also gibt es irgendwelche Quellen, wo du auch sagst, da können auch so normale Frauen neben deinem Podcast eben immer auch mal gucken oder sich mal reinlesen, wo das einfach auch gut erklärt ist, ja, oder ne, könnte ich mich einfach auch gut informieren?
Ja, also was mir jetzt spontan einfällt, jetzt generell, um sich ja so KI-Kenntnisse anzueignen, wäre zum Beispiel der KI-Campus. Das ist ein Lernangebot von mehreren Universitäten, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, wer genau da namentlich hintersteckt. Das ist auf jeden Fall ein kostenfreies Angebot, wo man ja alle möglichen Kurse belegen kann, dann auch auf verschiedenen Levels sozusagen, also irgendwie wirklich von der Anwendungsseite bis zur Entwicklungsseite. Also das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Ansonsten müsste ich nochmal nachschauen, kann ich dir aber auch gerne nachliefern für die Shownotes, dann kannst du das gerne noch reinschreiben.
Ja, ich glaube, so zwei, drei Tipps, das wäre schon ganz schön, einfach um so ein bisschen das Thema auch nochmal wieder nahbarer zu machen. Weil ich finde, also mir geht es ja selber so, ne? Ich sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil dann lese ich hier was und dann lese ich da was und dann höre ich da was und dann weiß ich gar nicht, was sind denn hier eigentlich valide Informationen oder was sind auch gute Quellen, wo ich einfach fundierte Informationen bekommen kann, die vielleicht auch gut aufbereitet sind. Weil, also ich merke, mir geht die Entwicklung oft viel, viel, viel zu schnell. Ich komme da gar nicht hinterher. So, wie gehst du denn in deinen Kursen und im Kontakt mit deinen Menschen, mit denen du zu tun hast, um, wenn da viele Ängste sind in Bezug auf KI, auf Technik, auf Algorithmen, auf Datenschutz. Also es ist ja auch ein Thema, was angstbesetzt ist, so wie ich das erlebe.
Ja, aber ich glaube, gegen Angst das Beste, was hilft, ist Wissen beziehungsweise Bildung. Da sind wir hier beim Thema. Einfach das Ganze einfach mal ja wirklich zu erklären. Also häufig scheitert es schon daran, dass die Menschen ja sich irgendwelche verrückten Vorstellungen davon machen, wie so ein KI-Tool funktioniert. Und wenn man das einmal erklärt hat, dann ist einiges schon deutlich entspannter, sage ich mal. Und dann auch zum Thema Datenschutz. Also ich höre am Ende immer häufiger den Kommentar, ja, da muss ich ja doch irgendwie mehr denken, als ich erwartet habe, wenn ich KI benutze. Und das ist ja im Grunde auch das, wo ich drauf hinaus möchte. Einfach da das Bewusstsein schärfen für die Dinge, die passieren, für das, was ich beachten muss, wenn ich das Ganze benutze. Und ich glaube, wenn man da wirklich so strukturiert rangeht und eben nicht nur so, ja, natürlich abstrahiere ich auch sehr viel und vereinfache. Aber mir ist es eben wichtig, wenn da jemand nachfragt, wie geht das? Dass ich das eben auch beantworte und beantworten kann. Dass man da wirklich das versteht und nicht denkt, okay, ja, und dann passiert hier noch irgendwie was Komisches und dann geht es irgendwie weiter, ne? Also das ist mir schon wichtig.
Ja, naja, und da sind wir ja im Prinzip wieder bei deiner Kernkompetenz und deinem Ziel, was du mit deiner Selbstständigkeit verfolgst, komplexe Sachverhalte auch einfach nachvollziehbar zu machen, die Leute mitzunehmen, dass eben das, was an Entwicklungen, an wissenschaftlichen Entwicklungen auch da ist, nicht alles im Elfenbeinturm verbleibt, sondern dass die Menschen wirklich das begreifen können, erfassen können und für sich auch nutzen können. Wenn du jetzt mal blickst dahin, wo du jetzt stehst und auch mal zurückblickst auf die Entwicklung, die du so gegangen bist, würdest du deinem jüngeren Selbst empfehlen, auch in Richtung Kommunikation und Bildung zu gehen? Oder würdest du vielleicht einen anderen Weg einschlagen?
Welchem jüngeren Ich ist die Frage?
Such dir einen Startpunkt aus.
Ja, das ist eine ganz gute Frage, wirklich, weil, also ich glaube, ich bin ja nie weg gewesen von diesem Weg oder ich war da immer irgendwie drauf. Sei das irgendwie Lehramtsstudium, das dann abgebrochen wurde, sei es Wissenschaftskommunikation schon mit Beginn der Promotion oder irgendwie Nachhilfeunterricht gegeben, ja. Also ich war ja immer tatsächlich so ein bisschen auf dem Pfad. Und generell, also. Ja, vielleicht wäre es an einigen Stellen schlau gewesen, nochmal irgendwie eine Fortbildung zu machen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Dann hätte ich früher bestimmte Skills vielleicht schon entwickelt. Aber ich glaube, also bei mir, das geht halt einfach irgendwie so. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie so groß dran gearbeitet oder nicht gezielt dran gearbeitet. Ich glaube, also zum Beispiel das mit dem Erklären, das kann ich halt einfach aus irgendwelchen Gründen. Aber so ganz generell würde ich das anderen Menschen auf jeden Fall empfehlen, so das Thema Kommunikation und eben da sich mit zu beschäftigen, weil ich glaube, das ist auch ein Skill in unserem heutigen Leben, in unserer heutigen Welt, dass man auf ganz verschiedenen Ebenen in der Lage sein muss und sollte zu kommunizieren. Also sei es ja einfach komplexe Sachverhalte, aber sei es auch einfach so zwischenmenschlich, so ganz blöd gesagt, weil ich glaube, da lässt sich einfach sehr viel mit, ja, sehr viel Schadensbegrenzung auch schon betreiben.
Auf jeden Fall, da stimme ich dir uneingeschränkt zu, weil ich das auch aus meiner Beratungspraxis so erlebe und gleichzeitig es ja auch für KI wichtig ist, richtig mit KI zu kommunizieren, damit auch das rauskommt, was am Ende wirklich weiterhilft und da nicht irgendwie so ein aufbereiteter Mist irgendwie entsteht, der vielleicht auch nicht valide ist. Ja, vielen Dank, liebe Lea, für die ganzen Einblicke. Und wer jetzt hier noch wirklich mehr angefixt ist an dem Thema, dem kann ich wirklich den Podcast Informatik für die moderne Hausfrau wärmstens ans Herz legen. Ändert das System nicht die Frauen? So lautet das Credo von Lea Schönberger, wenn es um Empowerment geht. Und hier sind wir uns sehr ähnlich mit unseren Ansätzen. Frauen sichtbar machen, die vorher nicht so wirklich im Fokus waren. Bei Lea ist es Informatik. Bei mir der Bildungsbereich. Nach nunmehr 5 Jahren mit meinem Bildungsfrauen-Podcast merke ich, dass es Zeit ist für eine kreative Pause. Denn in all dieser Zeit, in der ich mich selbstständig gemacht, ein Studium absolviert und mich als Unternehmerin etabliert habe, habe auch ich mich persönlich entwickelt. Und deshalb gönne ich mir nun für diesen Podcast eine Auszeit. Einfach, um zu prüfen. Ist der Bildungsfrauen-Podcast noch das Format, was ich weiterführen möchte? Oder gibt es andere Themen, andere Formate, die nun für mich wichtiger sind? Ich danke dir und euch fürs Zuhören. Und vor allem danke ich den spannenden Bildungsfrauen, die bei mir im Podcast zu Gast waren und die ihre Perspektiven und ihre Expertise eingebracht haben, um das Thema Bildung zu beleuchten. Ich habe viele spannende Frauen kennengelernt, hatte unzählige Aha-Momente und Momente der Verbundenheit und bin einfach von Herzen dankbar, dass ich es von der ersten Folge bis hierher geschafft habe. Ein großes Dankeschön gilt meiner Familie, die mich immer uneingeschränkt unterstützt hat, und Tobias Reimer, Tobi, der mich in technischen Fragen so zuverlässig und kompetent supportet hat. Und wenn du wissen willst, wie es bei mir weitergeht, schaue gerne regelmäßig auf meiner Website vorbei, auf bildungsfrauen.de. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.